Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 204. Sandpott-Ausgabe, sagt Michael. Die Göttinger Geografin Anja Banzhaff hat voriges Jahr das Buch Saatgut, wer die Saat hat, hat das Sagen, veröffentlicht und heute beim Düsseldorfer Saatgutfestival 2017 einen Vortrag mit dem gleichen Titel gehalten. Gern war sie anschließend zu einem Interview bereit und in den folgenden 12 Minuten macht sie uns deutlich, wie das Saatgut in den letzten Jahrzehnten durch biologische und rechtliche Mechanismen in eine knappe und damit teure Ware verwandelt wurde und wo wir ansetzen können, um im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft gegenzusteuern. Zum Schluss sagt uns Anja Banzhaff noch, wie sie die Bedeutung des Saatgutfestivals einschätzt.
Ja, mein Name ist Anja Banzhaff und ich beschäftige mich seit mehreren Jahren jetzt mit landwirtschaftlichen Themen und eben auch mit dem Thema Saatgut. Und ich habe im Frühjahr 2016 eben auch ein Buch herausgebracht über das Thema Saatgut. Was heißt Saatgut? Wer die Saat hat, hat das Sagen. Und dieser Untertitel bedeutet eigentlich auch schon, um was es in meinem Buch geht. Es ist keine praktische Samengärtnerei-Anleitung und eben kein, in dem Sinne kein komplett praktisches Gärtnerbuch, sondern es geht sozusagen um die gesellschaftlichen Hintergründe zum Thema Saatgut und immer wieder um die Frage, wer hat das Sagen, also im Prinzip, wer hat die Macht in Bezug auf Saatgut, wer bestimmt, was wir säen, wer bestimmt, was unsere Bäuerinnen und Bauern säen können und wer hat damit eben auch die Fäden in der Hand in Bezug auf Landwirtschaft, weil Landwirtschaft und Saatgut eben sehr, sehr nah zusammenhängen.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe selber, war ich in so einer landwirtschaftlichen Politgruppe aktiv. Also mein Hintergrund ist eigentlich eher ein aktivistischer als ein wissenschaftlicher oder, also ich habe davor auch noch kein anderes Buch geschrieben, so es war mein Erstling. Ich war eben selber in so einer landwirtschaftlichen Politgruppe aktiv, wo wir uns mit den Fragen beschäftigt haben, die eben in Bezug auf Saatgut so aufgekommen sind. Das war vor ungefähr 6 Jahren oder sowas und da war Saatgut noch nicht so ein großes Thema. Und das haben wir eben relativ schnell gemerkt, wenn wir uns mit Landwirtschaft auseinandersetzen wollen, dann müssen wir uns eigentlich auch mit der Thematik Saatgut auseinandersetzen. Und haben dann einen Gemeinschaftsgarten gegründet und selber so ein bisschen versucht zu lernen, wie man Samengärtnerei betreibt und Vorträge organisiert, Filmabende, freie Garten, also so Gartentage einfach, an denen man so Menschen anspricht, die dann dazukommen können und mitgärtnern. Und so bin ich immer tiefer in diese Thematik eingetaucht und habe immer mehr gemerkt, dass mich das ganz schön fasziniert und dass ich es unglaublich wichtig finde und gleichzeitig schockierend, wie wenig Infos darüber gibt. Und irgendwann hatte ich relativ spontan die Idee, dass ich ein Buch dazu schreiben könnte und habe das dann einfach gemacht.
Es ist ja jetzt schon ein paar Monate draußen. Welche Erfahrung hast du denn jetzt damit gemacht?
Sehr, sehr gute, sehr interessante und sehr unerwartete. Also ich dachte, ein Buch schreiben ist irgendwie so, man schreibt ein Buch, gibt es dann ab und dann wird es gedruckt und dann lesen es Leute und mehr passiert nicht. Und seitdem das Buch draußen ist, werde ich aber ganz, ganz viel angefragt für Vorträge, für Workshops, für alle möglichen Aktionen. Und seitdem das Buch draußen ist, ist jetzt 1 Jahr, seitdem bin ich eigentlich damit auf Tour, mehr oder weniger. Also es ist Wahnsinn. Also ich bin total beeindruckt davon. Ich hätte es nie geglaubt.
Ja, ja. Also du sagst, du hast schon vor ungefähr 6 Jahren angefangen, so dich in diesem Themenbereich einzuarbeiten. Hast du das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, dass gerade jetzt im letzten Jahr diese Reaktion darauf so stark ist?
Auf jeden Fall. Also es ist sowieso über die letzten 5 Jahre ungefähr viel weiter an die Öffentlichkeit gekommen, weil es verschiedene Organisationen gab, wie zum Beispiel die Saatgutkampagne, die eben das Thema immer wieder versucht hat, so öffentlichkeitswirksam zu platzieren. In den letzten 3-4 Jahren vielleicht sind eben auch so Saatguttauschbörsen und Saatgutfeste sehr viel bekannter geworden und beliebter geworden. Und dann hat natürlich sehr eklatant dazu geführt, dass es ein Thema geworden ist, dass Bayer gesagt hat, sie wollen Monsanto kaufen. Mhm. Und dadurch war dann nochmal sozusagen so ein kleiner Schock da bei der Öffentlichkeit, bei vielen JournalistInnen auch, die dann gesagt haben, oh, was ist das eigentlich für ein Thema? Was passiert eigentlich Bayer, so einen großen Konzern wie Monsanto? Und das ist ja auch so das schwarze Schaf unter allen Konzernen. Also es gibt wenige Konzerne, die ein schlechteres Image haben im Bereich Landwirtschaft als Monsanto. Und dadurch wurde dieses Thema eben sehr viel besprochen, auch in den Medien. Ja. Und das hat auf die Art und Weise eben indirekt das Thema auch sehr, sehr stark in die Öffentlichkeit gebracht.
Ja. Du hast ja gerade in deinem Vortrag schon so die Entwicklung der letzten 100, 150 Jahre dargestellt. Was hat denn dazu geführt, dass wir die Kontrolle über das Saatgut verloren haben?
Man kann das an verschiedenen Punkten aufführen und ich mache das ganz gerne, das so in zwei Hauptrichtungen einzuteilen. Einerseits so die biologischen Mechanismen und andererseits die rechtlichen Mechanismen. Die biologischen Mechanismen ist eben vor allem die Hybridzüchtung, die vor über 100 Jahren entdeckt wurde, wo es darum geht, zunächst erstmal vitalere und ertragreichere Nachkommen zu produzieren, was aber eben auch bedeutet, dass diese Nachkommen wiederum selber keine verlässlichen Nachkommen erzeugen. Und dadurch muss Hybrid-Saatgut jedes Jahr wieder neu gekauft werden. Und das war so der Hauptantrieb zur Bildung einer Saatgutindustrie, weil davor konnte man mit so etwas wie Saatgut, was sich eben selbst vervielfältigt und vertausendfacht, einfach nicht gut Geld machen. Und es gab dementsprechend keine Industrie, für die das lohnend war. Und die Hybridzüchtung war dann eben sozusagen der erste Antrieb dafür. Und dann gibt es die andere Richtung, das sind die rechtlichen Mechanismen wie Marktordnungen, die beschreiben, ob Saatgut, welche Saatgut von welchen Sorten verkauft werden darf und nicht jedes Saatgut von jeder Sorte darf eben offiziell in Deutschland verkauft werden, sondern das Saatgut dieser Sorten müssen zuerst zugelassen werden. Und gleichzeitig gibt es auch noch geistige Eigentumsrechte, die eben bewirken, dass nicht jede Sorte einfach so nachgebaut werden kann von jeder Person. Und durch diese verschiedenen biologischen und rechtlichen Mechanismen sind sozusagen sowas wie Hemmungen eingebaut, dass eben Saatgut nicht einfach so vervielfältigt werden kann, sondern dass es so zu sowas wie einem knappen Gut gemacht wird, was dann eben gekauft werden muss, woran dann eben manche sehr viel verdienen und andere in Abhängigkeiten geraten.
Ja. Wie haben die das geschafft, das durchgesetzt zu kriegen? Ich meine, man hätte doch sagen können, sollen die da ihre Hybride machen und wir machen genauso weiter wie bisher. Hat ja jahrhundertelang funktioniert.
Ich glaube, das sind verschiedene Gründe, die da zusammenkommen. Einerseits, dass eben viele von den Hybriden tatsächlich bessere Eigenschaften haben für den Anbau. Also im Zuge von einer Rationalisierung der Landwirtschaft, wo es sowieso in eher industriellen Größen gedacht wird und wo die Prozesse mechanisiert werden, ist es eben wichtig, dass die Pflanzen sehr einheitlich sind und Hybriden sind tendenziell wesentlich einheitlicher als samenfeste Sorten.
Ja.
Und gleichzeitig eben oft auch tatsächlich ertragreicher. Und das waren dann eben verbunden mit einem gewissen Lobbyismus eben auch überzeugende Argumente. Und gleichzeitig ist in dem Rahmen von diesem eher industriellen Modell der Landwirtschaft ist auch sehr in sich schlüssig zu sagen, man braucht eben Sorten, die einheitlich sind. Man braucht Sorten, die total unterscheidbar sind, eine von der anderen, damit man eben immer ganz genau weiß, welche Sorte man gerade hat. Und so, wenn man im Rahmen von diesem industriellen Modell denkt und dieses Modell als das Modell ansieht, was das einzig Sinnvolle ist, dann machen diese Entwicklungen in sich alle Sinn. So, dann ist es schlüssig, weil eine solche Landwirtschaft braucht solche Sorten. Das heißt, man muss aus diesem Modell und aus diesem relativ engen Gedanken ausbrechen und sagen, okay, vielleicht brauchen wir aber auch, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, eine andere Art der Landwirtschaft, in der dann eben vielfältiger Anbau, vielfältige Arten und Sorten eben auch wieder überhaupt möglich sind und auch Sinn machen. Weil eine industrielle Landwirtschaft mit total vielfältigen Sorten ist tatsächlich was schwer zusammenzudenken ist.
Klar. Wie kriegen wir das hin?
Einfach anfangen. Also es gibt total viele verschiedene Wege, garantiert nicht den einen Königsweg. Für einzelne Menschen schlage ich immer so verschiedene Fragen vor, die man sich selber eben stellen kann. So, ne, weiß ich eigentlich, was mit unserem Saatgut passiert? Habe ich überhaupt auf dem Schirm, was Saatgut bedeutet, so auch in meiner eigenen Ernährung? Wenn ich Gärtner, verwende ich eigentlich samenfeste Sorten oder benutze ich doch irgendwie, kaufe ich doch, wenn ich im Baumarkt bin oder so, einfach so ein Tütchen und weiß gar nicht, was da eigentlich drin ist. Habe ich vielleicht auch Lust, anzufangen mit ein oder zwei Kulturpflanzen auszuprobieren, wie Samengärtnerei funktioniert? Und kann ich mich vielleicht auch mit einer solidarischen Landwirtschaft um die Ecke zusammenschließen oder mit einem direkt vermarktenden Betrieb und mal fragen, hier, was verwendet ihr eigentlich für Sorten und wollt ihr mal die und die Bohnensorte vielleicht ausprobieren, die habe ich noch von meiner Oma oder solche Dinge. Das ist so die individuelle Ebene, die vielleicht einzelne Menschen so Möglichkeiten für sich sehen. Und im Großen und Ganzen bedeutet das für mich sehr entschieden, Widerstand auch zu leisten und wirklich einfach zu gucken, wo sind die verschiedenen Angriffspunkte und immer wieder einen Gegenpol zu schaffen zu diesem Narrativ, die industrielle Landwirtschaft wird die Welt ernähren, die industrielle Landwirtschaft ist die einzige, die die Welt ernähren kann.
Ja.
Und einfach zu sagen, 70% der Nahrungsmittel weltweit werden von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern produziert. Das ist nicht die industrielle Landwirtschaft, die das macht.
Eben.
Und die 30%, die industrielle Landwirtschaft produziert an Lebensmitteln weltweit, dafür braucht sie 70% der weltweit verfügbaren landwirtschaftlichen Produktionsmittel. Also Ressourcen wie Wasser, Boden, frische Energie. Luft, Energie und so weiter und so fort. Das heißt, es ist einfach kein Modell, was für die Zukunft möglich ist. Und diesem Narrativ immer wieder was entgegenzusetzen und zu sagen, nein, es muss andere Wege geben und lasst uns andere Wege finden.
Ja.
Und dabei auch radikal zu bleiben und nicht irgendwie versuchen, das weichwaschen zu lassen. So.
Genau. Mhm. Wie bewertest du in dem Zusammenhang solche Veranstaltungen wie hier unser Saatgutfestival?
Total gut. Also es gibt einfach einen Raum, in dem sehr viel Erzählungen eben geschehen, ne? Menschen Kontakte knüpfen, es Netzwerke gibt, die sich so langsam immer weiter ausbreiten, das Thema immer weiter in die Öffentlichkeit geholt wird.
Mhm.
Ich fand es auch ganz toll, jetzt am Eingangs bei der Eingangsrede, dass eben gesagt wurde, der politische Kontext ist uns super wichtig, deswegen machen wir das. Wir machen das nicht einfach nur, weil die alten Sorten so schön sind oder sowas, sondern wir machen das, weil der politische Kontext total wichtig ist.
Ja.
Und ich finde es auch ganz toll, dass es hier eine Saatgut-Tauschbörse noch gibt, also dass es nicht so ist, dass nur Saatgut verkauft wird, sondern dass es eben auch die Möglichkeit gibt, Saatgut einfach so zu verschenken.
Mhm.
Und ja, ich denke, solche Orte, die jetzt in immer mehr Städten stattfinden, die schaffen eben wieder so einen gewissen informellen Sektor an Saatgut, ne, wo ganz viel getauscht, weitergegeben und geredet wird. Und das schafft zumindest einen Anfang, würde ich sagen. Ne? Mhm. Und wenn sich sowas weiter verbreitet und noch das Netzwerk größer gespannt wird, dann es ist zumindest eine lebendige Bewegung. So, ne?
Ja, genau. Dankeschön.
Ja, gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.